Wir wollen uns also heute Morgen mit der Konfrontation zwischen Israel und der Religion der Ägypter beschäftigen. Dabei besehen wir zuerst den Ursprung der Ägypter und ihrer Religion. Die Bibel gibt uns darüber Auskunft in der Völkertafel, 1. Mose 10. Da werden 70 Namen aufgeführt, um so die Abkunft von Noah darzustellen, wie die Völker der Welt alle auf Noah und seine Söhne Sem, Ham und Japhet zurückgehen. Nun finden wir in 1. Mose 10, Vers 6 den Hinweis auf Ham. Und die Söhne Hams, Kusch und Mizraim und Put und Kanaan. Kusch bedeutet schwarz. Von ihm stammen die Schwarzafrikaner ab. In der Bibel, in den späteren Bibelbüchern ist Kusch der normale Name für Sudan, Äthiopien, Eritrea. Dann haben wir einen zweiten Sohn von Ham, Mizraim. Und das ist das Wort später in der Bibel für Ägypten auf Hebräisch. Also Mizraim, der Sohn Hams, ist der Stammvater des ägyptischen Volkes. Heute heißt Ägypten auf Arabisch Misr. Und wir merken sofort den Zusammenhang mit Mizraim. Also die Ägypter sind keine Semiten wie die Israeliten, sondern Hamiten, wie eben auch die Schwarzen. In 1. Mose 11 wird uns gezeigt, wie die Nachkommenschaft Noahs sich zuerst in Babel im Südirak vereinigt hatte, in der Rebellion des Städtebaus von Babel und des Turmbaus, und wie Gott durch die Sprachenverwirrung sie von dort aus zerstreut hat. 1. Mose 10 greift also zeitlich dem Kapitel 11 voraus. Kapitel 11 zeigt, wie diese Zerstreuung der Nachkommenschaft Noahs, wie sie schon in Kapitel 10 beschrieben wird, zustande gekommen ist. So sind also die Nachkommen Hams über Mizraim die späteren Ägypter geworden. Sie sind also vom Südirak, kann man sagen, ausgewandert in das Gebiet von dem heutigen Ägypten. Warum haben sie dieses Gebiet als Endstation gewählt? Natürlich wegen des Nils, dieses lebenbringenden Stromes inmitten einer Wüste. Ägypten ist ja auch heute zu etwa 95% Wüste. Wo man leben kann, wo Fruchtbarkeit möglich ist, das ist einfach entlang dem Nil und ganz besonders dann im großen Delta des Nils bei der Mündung ins Mittelmeer. Das fruchtbare Delta. Über den Ursprung der Religionen erfahren wir viel in Römer 1, ab Vers 18. Dort wird beschrieben, wie auch die Heidenvölker ursprünglich den wahren Gott genau gekannt haben, sich aber von ihm abgewandt haben. Ich lese Römer 1, Vers 18. Und das zeigt auch die Entwicklung Ägyptens weg von dem einen Gott, was aber schon in Babel natürlich begonnen hat. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen, wörtlich im Griechischen mit dem Verstand erfasst werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kennend ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in die Gleichheit eines Bildes von einem verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie auch dahingegeben, in den Gelüsten ihrer Herzen, in Unreinigkeit ihrer Leiber untereinander zu schänden, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst dargebracht haben als dem Schöpfer, welcher gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Also wir sehen, die Menschheit kannte ursprünglich den einen wahren Gott und konnte ihn dauernd wieder neu erkennen, und zwar durch den Verstand, wenn man die Schöpfung anschaut. Die Ordnung in der Schöpfung weist darauf hin, dass es hinter dieser Ordnung unbedingt einen Ordner geben muss. Aber der Apostel Paulus erklärt hier, dass die Menschheit allgemein, obwohl sie Gott kannte, ihn nicht verherrlichen wollte, sondern sich in philosophischen Gedanken, religionsphilosophischen Gedanken verstiegen hat. Und so wurde die Herrlichkeit des einen wahren Gottes verwandelt eben in ein Geschöpf. Das Typische an diesen Religionen allgemein ist die Verehrung der Schöpfung anstatt des Schöpfers. Und genau das finden wir in Ägypten so ausgeprägt. Unter Punkt 1.3, da sehen wir, die meisten Götter wurden in Ägypten als Menschen mit Tierköpfen abgebildet. Falke, Stier, Kuh, Kobra, Geier, Löwin, Widder, Käfer, Katze, Krokodil, Nilpferd, Frosch, Ibis, Pavian und so weiter. Das entspricht genau, was wir hier haben in Römer 1,23. Und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in die Gleichheit eines Bildes von einem verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Götter wie Min, Ptah, Isis und Osiris, die wurden immer als Menschen abgebildet. Also nicht nur Menschenkörper, sondern auch Menschenkopf. Das entspricht auch hier Römer 1,23, in die Gleichheit eines Bildes von einem verweslichen Menschen verwandelt. Und das Grundsätzliche ist hier, die Natur, die Schöpfung wird verehrt anstatt der Schöpfer. Wie wir lesen in Vers 25, und haben dem Geschöpf mehr Verehrung und Gottesdienst dargebracht als dem Schöpfer, welcher gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Nun, hier haben wir eine sehr deutliche Parallele zu dem modernen Evolutionsglauben in unserer Gesellschaft. Denn in der Evolutionslehre wird der Schöpfung, der Natur, zugeschrieben, dass sie all diese Ordnung selber entwickelt hat im Lauf von langen Zeiträumen, ohne dass dahinter ein Planer, ein Konstrukteur war. Und das ist in dem Sinn nichts anderes als die Vergottung der Schöpfung. Die Schöpferkräfte Gottes werden der Natur selber zugeschrieben und so wird die Natur verherrlicht anstatt der Schöpfer. Und in den üblichen Ausdrucksweisen in der Schule, wenn man über Natur spricht und sagt, seht ihr, wie die Natur die Schmetterlinge so wunderbar ausgestattet hat oder wie die Natur die Kamele so wunderbar befähigt hat und so weiter. Es ist nichts anderes, als was die alten Ägypter schon getan haben. Die Schöpfung wird zum Gott gemacht. Und wichtig ist, sind also hier in Römer 1 diese Ausdrücke verwandelt in 1,23, 1,25 und dann auch Vers 26 am Schluss. Das hat auch eine Verwandlung auf ethischem Gebiet zur Folge. Nun, die Bibel gibt uns eine ganz harte Religionskritik. In 1. Korinther 10, Vers 20 zum Beispiel, sagt der Apostel Paulus im Klartext, Was sage ich nun? Dass das einem Götzen geopferte etwas sei? Oder dass ein Götzenbild etwas sei? Nein, sondern dass das, was die Heiden opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Also hier wird deutlich gemacht, in den Religionen, wo die Natur verehrt wird, wo verschiedene Götter verehrt werden, da verehrt man in Wirklichkeit Dämonen, die sich hinter diesen Masken der Götterbilder verbergen und sich so verehren lassen. Und das zeigt nun, dass auch die Religion Ägyptens nicht einfach nur so ein reines menschliches Fantasiegebilde ist, sondern dass hier effektive dämonische Mächte sich dahinter verborgen haben. Und das erklärt auch die starke Anziehungskraft dieser Religion auch heute noch. Die ägyptische Religion hat eine unglaublich esoterische Ausstrahlung. Vor noch nicht so langer Zeit war doch eine Ägyptenausstellung in Basel. Und im Vorfeld hätte man sich fragen können, werden da viele Leute hingehen? Aber das war so ein Run auf diese Aufstellung hin, dass es sehr schwierig war, da überhaupt hineinzukommen. Man musste auf der Straße anstehen. Warum zieht Ägypten so? Das hängt zusammen mit dieser esoterischen Ausstrahlung der Religion der alten Ägypter. Nun, wir sehen wir unter Punkt 2 ein paar Aspekte der ägyptischen Götterwelt. Die meisten Götter sind eigentlich ursprünglich Lokalgötter. In Ägypten selber, an verschiedenen Orten, werden verschiedene Götter verehrt im Lauf der Geschichte. Jede Stadt besaß ihren Gott oder ihre Göttin. So wurden zum Beispiel Krokodilgötter speziell am Nil verehrt, Löwengötter in Tälern, die in die Wüste münden. Dann wurde in Buto speziell der Schlangengott verehrt. Interessant, die Schlange wird ja in 1. Mose 3 uns vorgestellt als eine Erscheinungsform des Satans. Der Satan benutzte eine Schlange als Medium. Nun, das sind natürlich alles Dinge, die die alten Ägypter am Anfang noch wussten, denn sie stammten ja von Noah ab und hatten auch das Wissen von Noah über die Dinge von 1. Mose 1 bis 11, bis zur Sprachenverwirrung, die hatten sie auch mitgenommen. Und hier sehen wir eine sehr direkte Verbindung eben zu dieser Dämonenverehrung. Buto, der Schlangengott, dann in Mendes wurde ein Ziegenbocksgott verehrt, in Heliopolis, das wäre da, wo heute Kairo ist, da wurde der Sonnengott Re verehrt, in Atfi wurde eine Liebesgöttin, eine Frau mit Kuhohren angebetet, in Herakleopolis, da wurde ein Witter mit dem Namen Harsaphes verehrt, in Hermopolis der ibisköpfige Mondgott Tod, in Edfu der Horus, der falkenköpfige Gott Horus, in Esne Chnum, der Schöpfergott, der als Witter dargestellt wurde, der auf einer Töpferscheibe die Menschen formt, in Theben wiederum wurde der Urgott Amun, ein Sonnengott auch, verehrt, in Memphis der Schöpfergott Ptah und so weiter. Also wir sehen, das war ursprünglich auch gar keine Einheit, die ägyptische Religion, sondern es waren viele verschiedene Lokalreligionen. Aber es gab eine religionspolitische Entwicklung im Lauf der Geschichte. Und so konnte ein Lokalgott mit der Zeit landesweite Anerkennung bekommen. Wir haben hier Beispiele aus dem Mittleren Reich, Amun von Theben, ein Sonnengott, wurde mit der Zeit eben im Mittleren Reich ein allgemein ägyptisch verehrter Gott. Ptah von Memphis, wurde schließlich als der Gott der Handwerker in ganz Ägypten verehrt. Und da sehen wir, wie die Religion der Ägypter sich entwickeln konnte. Das war nicht etwas Festes im Lauf der Zeit. Das konnte sich völlig verändern. Wir werden das noch stärker sehen später. Und das ist nun ein ganz deutlicher Gegensatz zum biblischen Glauben. Wenn wir aufschlagen im 2. Johannesbrief, nicht wahr, diese Gegensätze sind sehr wichtig, wenn man heute eben mit Menschen diskutiert über Religion und die Religion der Ägypter, dann muss man auch zeigen, wie völlig anders der biblische Glaube ist. Da gibt es keine Veränderung. Wir lesen in 2. Johannesbrief, Vers 9. Jeder, der weitergeht und nicht bleibt in der Lehre des Christus, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Nicht wahr? Es gab schon zur Zeit von Johannes Irrlehrer, die sprachen ständig wieder über neue Offenbarungen. Und die wussten quasi immer wieder neue Dinge. Und da in ihren Augen konnte sich eben die Religion verändern. Man konnte etwas plötzlich neu sagen, was die Apostel aber anders gesagt haben. Und so erklärte der Apostel Johannes, jeder, der quasi weitergeht und die Religion weiterentwickelt und verändert, der hat Gott nicht. Und nur wer eben bleibt in dem, was die Bibel uns ein für alle Mal gegeben hat, der hat Gott. Und so lesen wir auch im Judasbrief 1, Vers 3. Geliebte, indem ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den Heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Einmal überliefert. Und nun ist die Bibel als göttliche Offenbarung an uns Menschen abgeschlossen mit dem Buch der Offenbarung. Wehe, wer jetzt da noch etwas hinzufügt oder das irgendwie weiterentwickeln will. Aber das war ganz normal in Ägypten. Die Religion entwickelt sich. Das hat man nicht als Widerspruch empfunden. Und das ist ein Kennzeichen, das man in allen möglichen Religionen sieht. Diese Entwicklungsfähigkeit. Nun zurück zu den ägyptischen Göttern. Gewisse Götter besaßen allerdings von alters her allgemeine Anerkennung. So zum Beispiel die Himmelsgöttin Hathor, dann auch der Gott der Weisheit Thoth, der Sonnengott. Das ist auch verständlich, es ist ja die gleiche Sonne, ob nun im Delta oder in Unter- oder Oberägypten. Dann Hapi, der Nil, ist auch klar, weil der Nil das ganze Land Ägypten durchzieht. Gewisse Götter wurden zusammengefasst zu Triaden, also zu einer Dreiergruppe, und zwar mit der Unterscheidung Vater, Mutter und Kind. So zum Beispiel der Schöpfergott Ptah, dann seine Frau Sechmet, und dann Nefertem. Oder eine weitere Dreieinheit war Amun, Mut und Khonsu, so in Theben. Das erinnert an die koranische Trinität. Im Koran wird gesagt, die Christen seien schlimme Verführer und sie glauben an drei Götter. Und dann wird gesagt in Sure 5, 116, sie glauben an Gott Vater, Maria und Jesus. Aber eine solche Dreieinheit gibt es nicht im Christentum. Und es gibt keine christliche Kirche auf der ganzen Welt, die so etwas glauben würde. Aber die Bibel lehrt uns, dass es einen einzigen Gott gibt, aber in der Gottheit sind drei verschiedene Personen, aber eben nicht Vater, Mutter, sondern der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Das ist klare biblische Lehre. Aber diese Dreiergruppen in der Religion der Ägypter sind natürlich eine satanische Perversion der Wahrheit der Dreieinheit. Und diese Dreieinheit ist nicht erst bekannt seit dem Neuen Testament, sondern wir finden das bereits im Alten Testament, wo der Heilige Geist bereits als eine Person vorgestellt wird. Und wir finden auch den Sohn Gottes erwähnt in Sprüche 30. Da wird gefragt, was ist der Name Gottes und was ist der Name seines Sohnes, wenn du es weißt. Und so gibt es viele Stellen, wo durch in Sacharja 2 gesagt wird, dass Gott, der Ewige, Gott den Ewigen gesandt hat zum Volk Israel. Also wie kann Gott Gott senden? Auch das weist schon hin, dass es eben mehr als eine Person in der Gottheit gibt. Aber diese Triaden in der ägyptischen Religion, man findet sie übrigens auch im Hinduismus, das sind satanische Perversionen von einer göttlichen Wahrheit. Und denken wir wieder an das Wort verwandeln in Römer 1. Sie haben verwandelt. Es war ein ursprünglich richtiges Wissen da, das aber umgewandelt wurde. Als allgemeine Tendenz in Ägypten kann man sehen, dass alte Vorstellungen, die bleiben im Prinzip erhalten, aber es kommen immer neue dazu, daneben. Und man sieht allgemein keine Bemühung um gedanklichen Ausgleich. Da können also die widersprüchlichsten Sachen können einfach so nebeneinander stehen. Das erinnert an das Paradebeispiel auf diesem Gebiet, an den Hinduismus. Der Hinduismus wurde zu Recht schon bezeichnet als Religionsmuseum. Denn er hat sich ständig entwickelt in der Weise, in den ältesten Schriften, die zurückgehen auf die Zeit von 1500 vor Christus, die Veden, da werden etwa 30 Götter erwähnt. Und heute sind es mehrere hundert Millionen. Man hat also ständig dazugenommen, kein Problem, der Hinduismus kann alles verschlingen, nur dürfen die Grundgedanken des Hinduismus, die dürfen nicht abgelehnt werden. Wie zum Beispiel Reinkarnation, Karma, also das Vergeltungsgesetz und auch das Prinzip der Kasten. Aber sonst kann alles dazukommen und man kann eben auch Jesus verehren im Hinduismus. Kein Problem. Ein Problem wird es erst, wenn man sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 14, Vers 6. Also man kann sagen, wie im Hinduismus ist auch die ägyptische Religion kein geschlossenes System, sondern vielmehr ein Konglomerat. Und es enthält starke synkretistische Elemente. Synkretismus, dieses Fremdwort, bedeutet Religionsvermischung. Nun, das ist auch wieder etwas, was dem Zeitgeist heute entspricht. Man ist heute daran interessiert, letztlich alle Religionen miteinander zusammenführen zu können und zu vermischen. Unterschiede, das braucht einem nicht zu beißen, sondern man muss die Einheit in allem sehen. Und das ist natürlich auch wieder ein Punkt, warum eben eine ägyptische Religion so anziehend wirken kann. Denn sie entspricht auch dem heutigen Zeitgeist. Aber da muss man sagen, wie kann man da noch von Wahrheit sprechen? Wenn die Religion so verwandelbar ist, dann ist sie keine Wahrheit. Und da haben wir einen krassen Gegensatz zum Evangelium. Der Herr Jesus sagt in Johannes 14,6, ich bin der Weg, mit bestimmtem Artikel, der Weg. Aber da muss man sagen, wie kann man da noch von Wahrheit sprechen? Wenn die Religion so verwandelbar ist, dann ist sie keine Wahrheit. Und da haben wir einen krassen Gegensatz zum Evangelium. Jesus sagt in Johannes 14,6, ich bin der Weg, mit bestimmtem Artikel, der Weg, die Wahrheit, also nicht eine Wahrheit, sondern die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Die wichtigsten Grundkomponenten der ägyptischen Religion sind die Verehrung der Sonne und die Verehrung von dem Gott Osiris. Also vieles kann nebensächlich sein, aber es gibt Dinge, die ganz zentral sind. Und so kommen wir unter dem nächsten Punkt zur Verehrung der Sonne, also zum Thema Sonnengott. Ich war die Sonne, als kann täglich beobachtet werden. Sie hat einen regelmäßigen Lauf. Sie besitzt lebensspendende Kraft. Im Ägyptischen wird die Sonne als Himmelskörper Re genannt. Und das hat den Namen gegeben für den Sonnengott, der genau gleich heißt, Re. Also das gleiche Wort sowohl für das Gestirn als auch für den dahinter verehrten Gott. Die Ägypter verehrten die Sonne unter verschiedenen Aspekten, zum Beispiel die aufgehende Sonne wurde speziell verehrt unter dem Namen Khepri. Das kommt von ägyptisch Cheper, heißt entstehen. Und dieses Wort Cheper klingt ja ähnlich wie Cheperer, was im Ägyptischen heißt Mistkäfer oder Skarabäus. Und jetzt versteht man, warum eben der Sonnengott oft unter dem Bild eines Skarabäus, eines Mistkäfers, verehrt wurde. Das Typische am Skarabäus ist, er schiebt so vor sich her eine Mistkugel, eine Dungkugel, ja. Und die Ägypter stellten fest, wie dann aus dieser Mistkugel heraus wieder ein Skarabäus entsteht, ein Mistkäfer. Und so glaubten sie, dass also aus dem Mist so ständig wieder neues Leben entsteht, weil sie nicht wussten, dass eben der Skarabäus dort seine Eiablage hat. Und diese Eiablage, umwickelt eben von Mist, schiebt er dauernd so vor sich her. Und so war das also für sie gewissermaßen das Symbol für den Gott, der sich selber zum Entstehen bringt. Dann weiter wurde die Sonne auch unter dem Namen Atum als Schöpfergott verehrt. Atum heißt auf Ägyptisch nichts oder auch alles. Wie gesagt, die Sonne wurde ganz speziell verehrt in Heliopolis, also im heutigen Kairo, und hatte schon im Alten Reich allgemeine Geltung. Und nun, bereits aus der Frühzeit Ägyptens, also bereits ab der 5. Dynastie, das ist 3. Jahrtausend vor Christus, da bezeichnet man den Pharao als Sohn des Re oder eben als Inkarnation, Fleischwerdung des Sonnengottes. Und so spielt eben die Verehrung des Königs in Ägypten eine ganz zentrale Rolle in der ägyptischen Religion. Von dieser Selbstvergottung des Pharao spricht übrigens Hesekiel 29, Vers 3. Da haben wir eine ganz interessante, ausführliche Prophetie, biblische Prophetie über Ägypten. Der Pharao wird hier angesprochen ab Vers 1. Und in Vers 3 wird gesagt, so spricht der Herr, der Ewige. Siehe, ich will an dich, Pharao, König der Ägypter, du großes Seeungeheuer, das in seinen Strömen liegt. Damit sind gemeint die vielen Arme und Kanäle des Nils. Das in seinen Strömen liegt, dass da spricht, mein Strom gehört mir und ich habe ihn mir gemacht. Ja, der Pharao betrachtet sich als Schöpfer des Nils oder überhaupt als Schöpfer Gott. Wird hier also durch den Propheten gegeißelt, diese Selbstvergottung eines Menschen. Die Ägypter glaubten, dass der Pharao durch die Thronbesteigung dann eigentlich zum Gott wurde jeweils. Und er hatte ganz besondere Ansprüche, die kann man ausdrücken in drei ägyptischen Begriffen. Sia bedeutet Überverstand. Der Pharao hatte also einen Überverstand. Hu, das bedeutet Machtanspruch, und Hekka, Zauber. Also in ihm war gewissermaßen all das konzentriert. Er wurde als Erhalter von Ägypten angesehen. Und trotzdem glaubte man nicht, dass er absolut im vollsten Maß allmächtig war, sondern für Allmacht brauchte es quasi nach ägyptischer Ansicht das Kraftfeld aller Götter zusammen. Also das ist natürlich logisch, in der Vielgötterei hat nicht ein Gott alle Macht, sondern quasi die Allmacht wird aufgesplittert auf viele Götter. Aber eben doch annähernd Allmacht. Und das ist sehr wichtig im Weiteren, was wir noch sehen werden. Also alles Vorbereitung für dann die Konfrontation Israels mit Ägypten. Weiter glaubten die Ägypter, dass wenn der Pharao starb, dann wurde er zum Osiris. Wurde er quasi mit dem Gott Osiris identifiziert. Und sein Sohn, der dann Nachfolger wurde auf dem Thron, das war der Gott Horus, der auch ein Sonnengott war. Wir sehen, die Sonne wurde aufgesplittert in verschiedene Götter, die aber dann wieder eng zusammenhingen. Man glaubte, der Pharao stelle als Gott die Beziehung zwischen der irdischen Welt und den Göttern her. Und das erklärt nun, dass der Pharao in Ägypten ein selbstherrlicher Regent war. Man glaubte, nichts geschehe ohne ihn auf Erden. Das wird sehr wichtig sein, zum Beispiel im Zusammenhang mit den Plagen von Ägypten, ja? Er war die Garantie für die jährliche Nilüberflutung. Das wird auch noch wichtig sein, wenn Josef die Hungersnot über Ägypten ankündigt, ja? Man glaubte, ohne sein Ka, das ist also eine esoterische Lebenskraft. Sie sehen, dieser Gedanke von Lebenskraft oder Lebensstrom, den findet man in allen möglichen Religionen, auch in Ägypten. Also ohne sein Ka, ohne seine Lebenskraft, werde in Ägypten kein Kind geboren. Aber interessant war ja, dass der Pharao in Ägypten die große Kindergeburt unter den Israeliten nicht aufhalten konnte. Ja? Das ist natürlich alles ein Spott und eine Ironie über diese Religion. Aber davon später mehr. Verschiedene Lokalgötter wurden allmählich mit dem Sonnengott identifiziert. Das zeigt nun auch wieder, wie entwicklungsfähig die Religion war. Also verschiedene Götter konnten später als der ein und derselbe Gott angesehen werden. Und so interpretierte man verschiedene Götter einfach als verschiedene Offenbarungsformen von einem und denselben Gott. Zum Beispiel Re, der Sonnengott, konnte also sich ganz verschieden zeigen, und so war es möglich zu sprechen von Chnum Re oder von Mont Re, ursprünglich verschiedene Götter, oder Sobek, das ist der Krokodilgott, Sobek Re. Wenn man über ägyptische Religion spricht, muss man unbedingt auch die Zeit von Pharao Echnaton, der datiert wird auf 1370 bis 1352 vor Christus, besprechen. Pharao Echnaton, sein Name Aton, das was ja in seinem Namen vorkommt, Echen Aton, war ein spezieller Verehrer von dem Sonnengott Aton. Das war die Sonnenscheibe. Also das war wieder so ein Teilaspekt der Sonne, der speziell verehrt wurde. Und er wollte die Sonnenscheibe als sein Lieblingsgott zum einzigen Gott erheben und versuchte, alle anderen Götter Ägyptens zum Verschwinden zu bringen. Und in seiner Zeit durfte man also nur noch Aton verehren, die Amun-Verehrer. Amun war ja auch ein Sonnengott. Die wurden verfolgt unter seiner Herrschaft. Aber in vielen Büchern oder Artikeln über Ägypten kann man dann lesen, hier hat sich ein Monotheismus entwickelt in Ägypten. Also die Verehrung von einem Gott. Das sei nicht erst später das, was man bei den Juden sehe oder bei den Christen, beziehungsweise im Islam, sondern das findet man auch in Ägypten. Aber es wird dabei nicht betont, Aton war nach wie vor ein Geschöpf. Die Sonnenscheibe. Also man sollte da eigentlich eben von der Verehrung eines Götzen sprechen und nicht von der Verehrung eines Gottes. Es war quasi eine Mono-Idolatrie. Also die Verehrung von einem Götzen. Mono-Idolatrie. Man spricht auch von Monolatrie, das heißt quasi die besondere Verehrung von einem Gott, während andere ihre Bedeutung verlieren. Ja, wir werden später noch mehr auf einzelne Götter zu sprechen kommen, wie sie hier auf dem Blatt aufgeführt sind. Wir gehen nun einmal weiter zu Punkt 3 mit den Schöpfungsmythen. Es ist so, in der ägyptischen Literatur, die ja besteht in unzähligen Inschriften oder auch Papyri, die gefunden wurden, in dieser ganzen Literatur findet man keine zusammenhängenden Schöpfungsmythen, sondern da mal etwas Ausführlicheres und dann wieder ganz etwas Kurzes dort und so weiter. Aber man findet im Ganzen drei Haupttypen von Kosmogonien. Kosmogonie bedeutet Vorstellung, wie die Welt entstanden ist. Man kann auch sagen Schöpfungsmythen. In Heliopolis, Kairo, da wurde ja der Sonnengott besonders verehrt und da geht der Schöpfungsbericht so. Atum, der Sonnengott, erscheint am Anfang auf einem Urhügel, der sich aus dem Urozean, der auch als Gott verehrt wurde, nämlich als der Gott Nun, erhob. Danach erzeugt Atum, und da gibt es zwei verschiedene Versionen, je nach Inschrift, Atum erzeugt ein Geschwisterpaar, nämlich die Gottheiten Shu, das ist die Luft, und Tefnut, Feuchtigkeit. Aber es gibt dann noch eine andere Version. Im Weiteren entstehen dann die Gottheiten Geb, das ist der Gott der Erde, den ich auch schon in der Götterliste unter Punkt 2 aufgeführt habe, aber noch nicht erwähnt habe. Nut, das ist eine Himmelsgottheit. Am Anfang waren sie vereint, Erde und Himmel, und wurden später durch Shu, durch die Luft, getrennt. Merkt man, wie hier noch Erinnerungen an den biblischen Schöpfungsbericht, den man eben noch über Noah kannte. Von Adam auf Noah gab es eine direkte Überlieferungslinie durch diese 10 Generationen, die in 1. Mose 5 erwähnt werden. Und so war dieses Wissen auch nachsintflutlich noch in Babel vorhanden. Und die Völker haben vieles von diesem Wissen in die Zerstreuung in alle Welt mitgenommen. Auch hier. Also der Sonnengott erscheint über dem Urozean. Das entspricht dem ersten Schöpfungstag. Alles war von Wasser eingehüllt. 1. Mose 1, Vers 2. Und die Erde war wüst und leer. Und der Geist Gottes schwebte über der Tiefe. Tehom, das aufgewühlte Meer, der Urozean. Und dann am ersten Schöpfungstag heißt es, und Gott sprach, es werde Licht. Ja, das Licht, das aufgeht über dem Urozean, aber es war übrigens nicht die Sonne. Ganz wichtig. Die Sonne wird erst am vierten Tag erschaffen. Und das ist ganz wichtig. Viele haben sich gefragt, warum hat Gott das so gemacht? Warum hat er zuerst ein anderes Licht gebracht? Eben um zu zeigen, dass nicht der Lichtträger, die Sonne, irgendwie etwas Besonderes ist. Gott war nicht angewiesen auf die Sonne, um der Erde Leben zu geben, sondern die Sonne ist gewissermaßen wie eine Lampe, die er später am vierten Tag erst erschaffen hat. Aber Gott war nicht abhängig davon. Aber die Ägypter verehrten eben die Sonne und darum war dieses Licht für sie gleich der Sonnengott. Dann haben wir die Entstehung der Luft, ja, die Gottheit Shu entsteht und das entspricht dem zweiten Schöpfungstag, wo Gott eine Ausdehnung schafft zwischen dem Wasser unterhalb der Ausdehnung und dem Wasser, das Gott platziert, oberhalb der Ausdehnung. Wohl in Form einer Dunsthülle in etwa 3 Kilometer Höhe. Diese Dunsthülle ist dann in der Sintflut abgeregnet und hat dazu geführt, dass überhaupt die Erde so überschwemmt werden konnte. Das geht heute nämlich nicht mehr. Heute sind nur noch lokale Fluten möglich. Gut, wir sehen, am zweiten Schöpfungstag entsteht die Luft, die Ausdehnung. Rakia bezeichnet etwas Hauchdünnes und weit Ausgedehntes. Und Gott nennt Rakia, nennt die Rakia dann Himmel. Ja, das ist der Lufthimmel. Und weiter sehen wir, Himmel und Erde waren vereint, aber sie wurden quasi durch Schuh getrennt. Und das ist auch noch eine kleine Erinnerung an eben diese Trennung am zweiten Schöpfungstag zwischen den Wassern oberhalb und den Wassern unterhalb. Ja? Ausdrücklich wird gesprochen über die Trennung, dass die Atmosphäre, die Ausdehnung, trennen soll zwischen dem Wasser oben, dem himmlischen Wasser, und dem irdischen Wasser unten. Ja, und dann gehen wir zum Schöpfungsbericht in Memphis, in der Stadt Memphis. Dort wurde der Gott Ptah verehrt und von ihm wurde gesagt, er habe durch sein schöpferisches Wort erschaffen. Was er denkt und danach ausspricht, wird Wirklichkeit. Das ist ganz klar eine Erinnerung an 1. Mose 1, wo Gott spricht, es werde und es entsteht. Aber in diesem Bericht geht es um eine Vielzahl von Göttern, andere Götter, die quasi einen Teil dieses Gottes ausmachen. Sie werden symbolisiert als Zähne und Lippen dieses Gottes, die ihm als Hilfsmittel dienen. Ja, und dann weiter zum Schöpfungsbericht in Theben. Dort wurde gelehrt, am Anfang gibt es 8 Götter. 4 männliche, 4 weibliche. Sie wurden dargestellt als Frösche oder als Schlangen. Sie befinden sich zuerst auf der Flammeninsel, der Geburtsstätte des Sonnengottes. Die 8 Götter waren Nun und Naunet, also männlich, weiblich, der Urozean. Hu und Hauhet, die Unendlichkeit. Kuk und Kauket, die Finsternis. Und dann ist nicht ganz klar, Amun und Amaunet, das Unsichtbare, oder Niau und Niaut, das Nichts. Auch hier sehen wir Parallelen zum Schöpfungsbericht in der Bibel. Wir zuerst diese Flammeninsel ganz am Anfang, wo quasi das Licht entsteht, und weiter die Idee von einem Urozean, dann der Gedanke der Finsternis am Anfang, entspricht, was wir in 1. Mose 1, Vers 2 haben, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war da. Und dieser Gedanke des Unsichtbaren oder des Nichts erinnert eben noch daran, dass Gott eigentlich aus dem Nichts geschaffen hat, oder wie Hebräer 11 das sagt, dass er erschaffen hat aus dem, was nicht erscheint, nicht sichtbar ist, ja? Eben aus dem, was gar nicht da ist. Nun, diese Parallelen sind erklärbar durch die Abstammung der Ägypter von Mizraim, von Ham, zurück bis auf Noah. Als nächstes gehen wir zu Punkt 10 auf dem Blatt. Wir haben viel mehr Material hier auf den Blättern, als was ich behandeln kann. Ich habe im vergangenen Jahr 2 Semester Vorlesungen gehalten an der STH über altorientalische Religionen, also die Religion der Ägypter, Kanaaniter, Babylonier, Assyrer und der Sumerer. Und das ist so Material, Vorlesungsmaterial aus diesen Unterrichtsstunden. Also wir gehen zu Punkt 10, Israel und die ägyptische Religion. Wir finden eine erste Berührung bereits in der Geschichte von Abraham, 1. Mose 12, 9 bis 20. Abraham wurde ja von Gott aus Ur in Chaldea im Südirak herausgerufen, um ins Land Kanaan zu gehen. Aber im Land Kanaan gab es eine Hungersnot, 1. Mose 12. Und um dieser Hungersnot zu entweichen, ging Abraham nach Ägypten hinunter. Das war natürlich nicht Gottes Plan, denn Gott wollte ihn in Kanaan, im verheißenen Land, nicht in Ägypten. Und die Hungersnot hatte auch seinen Grund. Gott wollte Abraham etwas zeigen, was in seinem Leben nicht stimmte. Er hatte ja Lot mitgenommen. Obwohl Gott ihm damals gesagt hatte, 1. Mose 12, 1 bis 3, er solle seine Verwandtschaft verlassen. Und er war nicht ganz gehorsam und hat eben seine Verwandtschaft da mitgenommen. Und so wollte ihm Gott etwas zeigen durch die Hungersnot, aber dieser Zucht wollte Abraham entgehen und er ging nach Ägypten. Warum konnte man in Ägypten Nahrung haben, wenn in Kanaan Hungersnot war? In diesem Wüstenland. Ja, weil Ägypten eben nicht vom Regen abhängig war, sondern vom Wasser des Nils. Und in Abessinien, in Schwarzafrika, regnete es reichlich, auch wenn im Nahen Osten eben eine allgemeine Hungersnot und Dürre war. Und so hatte man in Ägypten eben auch Nahrung in Zeiten, wo man im fruchtbaren Halbmond hätte hungern müssen. Nun, wir verstehen, dass die Ägypter eben den Nil ganz besonders verehrt haben, als den Nilgott Hapi. Er wurde auch verehrt als Stier. Man spricht dann vom Apis-Stier, aber Apis ist einfach die griechische Form von Hapi, ägyptisch. Ja, und so wurde Abraham mit der Religion der alten Ägypter konfrontiert. Er erwartete vom Nil Nahrung, aber eben von diesem Nil, den die Ägypter selber, nicht Abraham, aber die Ägypter als Gott verehrten. Da finden wir eine früheste Konfrontation mit dieser Religion.